Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, darf euch auch ganz herzlich grüßen wieder zu unserem heutigen Gottesdienst. Der Herr möge uns ein offenes Herz, offene Ohren schenken und eine gesegnete Gemeinschaft mit ihm unter seinem Wort. Apostelgeschichte 1, Apostelgeschichte 2. Ich denke, wir wissen alle bestens darüber Bescheid, was da abgelaufen ist. Wir denken vor allen Dingen da auch an die großartige Pfingstpredigt des Apostel Petrus da, die uns da in Kapitel 2 geschildert wird. Was geschah aber danach? Und da wollen wir mal heute unser Augenmerk drauflegen. Und zwar lesen wir die Verse aus Apostelgeschichte 2, die Verse ab Vers 37 bis 47. Also Apostelgeschichte 2, 37 bis 47. Ich möchte aber noch zuvor eben diesen Vers 36 lesen. Da sagt ja der Apostel Petrus: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. So, und jetzt kommt unser heutiger Predigtext. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein jeglicher von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißungen und allen, die ferne sind, welche Gott, unser Herr, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort gerne annahmen, wurden getauft, und an dem Tage wurden hinzugetan etwa 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam auch alle Seelen Furcht an und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hielten alle Dinge gemeinsam. Ihre Güter und ihre Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern, nahmen die Speise mit Freuden und mit einfältigem Herzen, lobten Gott und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich zu der Gemeinde, die gerettet wurden. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten, bring du Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Vor einiger Zeit bin ich, Zufall oder wie man es auch immer nennen will, bin ich da auf ein Lied gestoßen, das kannte ich überhaupt nicht, weder auch denjenigen, der da diesen Text da gedichtet hat, noch der die Melodie da komponiert hat. Auf jeden Fall ist es ein Lied, klingt eigentlich ganz modern. Es lautet: Singt dem Herrn ein neues Lied. Aber was mich an diesem Lied also festgehalten hat, das war der Schluss der ersten Strophe. Da heißt es nämlich: Preist den Herrn, der niemals ruht, der auch heute noch Wunder tut. Und liebe Geschwister, wir haben ja gerade diesen Predigttext gehört. Und ich denke, was uns da in der Apostelgeschichte 2 erzählt wird, ist in der Tat der Beginn eines Wunders. Ganz eindeutig. Das müssen wir so sehen. Das hätte niemand voraussehen können. Das hätte niemand so planen können. Das hätte niemand so bewerkstelligen können. Ja, liebe Geschwister, dazu wäre niemand in der Lage gewesen, solch einen Prozess nicht am Leben zu erhalten und wachsen zu lassen, über einen solch langen Zeitraum von gut 2000 Jahren. Ja, und dann noch in den unterschiedlichsten Kulturen, Strömungen, Systemen, Welten, wie auch immer, liebe Geschwister. Das ist schlichtweg ein Wunder. Und jetzt gehörst du, nicht der das Wort Jesu Christi hat annehmen dürfen und der ihm jetzt schon viele Jahre folgt, jetzt gehörst du mit zu dieser Gemeinde. Du musst dir das vorstellen, du bist jetzt Teil dieses Wunders Gemeinde. Ja, natürlich, du weißt es und ich weiß es auch, man kann auch Gemeinde vollkommen anders sehen. Nicht, das wissen wir alles, Gemeinde mit den unterschiedlichsten, ja, teilweise äußerst schwierigen Charakteren, ja, Gemeinde mit den unterschiedlichsten oder mit den unterschiedlichen Empfindlichkeiten, das kennen wir alles, liebe Geschwister, das ist uns alles bekannt. Aber das ist nicht der Tenor, das ist nicht der Fokus, das ist nicht die Überschrift, liebe Geschwister, über Gemeinde. Die lautet ganz anders. Die lautet ganz anders. Die Gemeinde, ein Wunder unseres lebendigen Gottes. Die Gemeinde, ein Wunder unseres lebendigen Gottes. Und die Voraussetzungen bzw. die Vorgaben für dieses Wunder, sie sind ja ganz schnell aufgezählt. Nicht die erste einzigartig ganz große Voraussetzung, damit dieses Wunder überhaupt realisiert werden konnte, liebe Geschwister, ist, dass es einen Gott gibt, der so ist, wie er ist. Und wenn sein Herz nicht voller Weisheit, voller Liebe, voller Kraft gewesen wäre, liebe Geschwister, könnte es dieses Wunder einfach nicht geben. Aber weil eben sein Herz so ist, hat der lebendige Gott vor allen Zeiten in seinen ganzen Überlegungen, in seinen ganzen Planungen hat er dies mit hineingenommen, nicht diesen Organismus, diese Gemeinde, liebe Geschwister. Und damit kam es natürlich, und das ist die zweite Voraussetzung, kam es natürlich zu diesem Gehorsamsweg, nicht den der Sohn Jesus Christus tatsächlich gegangen ist, liebe Geschwister. Und das ist in der Tat, das ist Gottes einzigartige, ja überragende Tat in seinem Jesus, in seinem Sohn Jesus Christus, dass er diesen Weg wirklich gegangen ist. Und wir müssen sagen, ohne Kreuz keine Gemeinde, ohne Auferstehung keine Gemeinde, keine Chance, über diesen Organismus Gemeinde irgendwie in die unmittelbare Nähe und Gemeinschaft mit Jesus Christus zu kommen, liebe Geschwister. Und noch ein drittes, liegt eigentlich förmlich auf der Hand, es braucht natürlich den Heiligen Geist. Es braucht den Heiligen Geist. Auch hier gilt, ohne Heiligen Geist keine Gemeinde. Und jeder, liebe Geschwister, der hier zur Gemeinde gehört, ist aufgrund des Wirkens des Heiligen Geistes, ja, er ist von Neuem geboren. Oder wie die Bibel sagt, von oben geboren, wenn wir an das Gespräch denken zwischen Jesus Christus und Nikodemus. Nicht, und er gehört auch durch das Wirken des Heiligen Geistes zu diesem Wundergemeinde. Und vor allen Dingen, er darf eben durch das Wirken des Heiligen Geistes, darf er Jesus wirklich seinen Herrn nennen, liebe Geschwister. Ja, und jetzt schaue ich hier durch diese Reihen, liebe Geschwister, unserer Gemeinde. Ja, und man darf es doch sagen, man sieht voller Freude und Dankbarkeit sieht man jetzt eine zigfache Teilhabe an diesem Wunder Gemeinde, liebe Geschwister. Und ich frage dich mal heute Morgen, frage dich mal ganz schlicht und einfach, nicht, ist das Grundempfinden, mit dem du heute Morgen zum Gottesdienst gekommen bist, dass du, ja, wie soll ich sagen, dass du ein Puzzleteil nicht eines genialen, schon fast 2000 Jahre anhaltenden Wunders bist. Bist du mit diesem Grundempfinden heute Morgen mal zur Gemeinde gekommen. Und der Start, liebe Geschwister, für dieses Wunder ist natürlich, wie wir es gerade gehört haben, ist natürlich hier Apostelgeschichte 2. Und es stellt sich natürlich die Frage, nicht, wie hat sich dieses Wunder Gemeinde wirklich dargestellt? Und da kommen wir zu einem ersten ganz wichtigen Punkt, das sind wie immer drei Punkte, zu einem ersten wichtigen Punkt. Und diese Startphase der Gemeinde, ja, die jetzt zunächst mal darin besteht, dass es hier in Vers 41 heißt, im ersten Teil, die nun sein Wort annahmen. Die nun sein Wort annahmen. Also einsteigen in die Gemeinde, liebe Geschwister, teilhaben an diesem Wunder, nicht durch Annahme des Wortes. Und das Wort, das da angenommen worden ist, ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Denn das wissen wir alle, ohne Glauben keine Heilswirksamkeit. Ja, kommt das Wort gar nicht erst bei mir an. Und nun wissen wir, die Annahme des Wortes kann natürlich auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise geschehen. Manche von uns können sich noch sehr gut daran erinnern, die vielleicht erst wenige Jahre in der Nachfolge stehen. Andere, ich denke da jetzt an die ältere Generation, nicht bei denen liegt das schon Jahrzehnte zurück. Aber ich denke, ich behaupte das mal ganz kühn, bei den meisten wird das alles ohne große Dramatik, wird das recht unspektakulär gelaufen sein. Vielleicht hast du damals, was weiß ich, in der Sonntagsschule gesessen, vielleicht im Kindergottesdienst, vielleicht im Hauskreis, vielleicht in der Jungschar, vielleicht warst du auf einer Freizeit, nicht hörtest von Jesus Christus, fandest das gut. Nicht, und nette Leute haben dir gesagt, nette Menschen haben dir gesagt, dass du das auch haben kannst. Und da sagtest du dir, ja, warum eigentlich nicht, wenn mir jemand etwas schenken will, etwas schenken möchte. Und dann bist du irgendwann, oder sagen wir so, zur Zeit Gottes, wann seine Zeit gekommen war, bist du wirklich zum lebendigen Glauben an ihn gekommen. Ob du dir in diesem Moment deiner Wiedergeburt, ob du dir in diesem Moment bewusst gewesen bist, was da eigentlich geschehen ist, dass du da wirklich Teil eines Wunders bist, ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist uns sicherlich erst Jahre später bewusst geworden. Damals, so wie wir das gerade hier gehört haben, damals zu Pfingsten, nicht als da 3000 Seelen da zum Glauben kamen, ja, okay, das war schon phänomenal. Das muss schon etwas Wunderbares gewesen sein, aber ich denke mal, was uns so betrifft, denke mal, bei den meisten ist das alles sehr unspektakulär, sehr undramatisch verlaufen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass der Grundgedanke, liebe Geschwister, der Grundgedanke ist seit 2000 Jahren komplett gleich geblieben. Das heißt also, der Mensch nicht darf das Wort von Jesus Christus annehmen. Der Herr Jesus Christus kommt da in sein Leben, in sein Herz hinein. Der Herr Jesus Christus schafft eine grundsätzliche Veränderung seines Herzens, seines Wesens. Nicht er ist jetzt der Herr seines Lebens, er regiert jetzt in seinem Herzen. Sein Wort ist jetzt wirklich bei den Menschen angekommen. Und zwar geht es nicht nur in dem Sinne, dass ich jetzt als Mensch zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin und alles, was damit zusammenhängt, ja, dass mir die Schuld vergeben worden ist, dass Gott jetzt in meinem Herzen wohnt, dass er mich gerecht gesprochen hat, dass ich jetzt gerettet bin, dass sozusagen mir jetzt der Himmel offen steht. Nicht nur das, liebe Geschwister, sondern dass ich auch mitentdecke, dass ich fortan ja, zu einem Organismus gehöre, ja, nämlich zu seiner Gemeinde. Und wir hatten es ja vorhin schon gesagt, nicht? Wer hatte das schon, als er zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist, wer hatte das schon wirklich im Hinterkopf? Vielleicht hatte man gewusst, da gibt es eine Gemeinde, in der man sich regelmäßig trifft. Vielleicht hat er das so im Hinterkopf gehabt. Aber doch jetzt zu wissen, liebe Geschwister, dass Gemeinde ja nicht nur eine innerweltliche Vereinsgröße ist, sondern etwas Einzigartiges, nicht, dass es wirklich einen Organismus abbildet, den es in dieser Art und Weise wirklich nur einmal gibt, nicht, dass Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, jetzt durch ihren Herrn, durch das Haupt, durch Jesus Christus, ja hier in einem Körper, in einer Gemeinschaft, in einem Organismus oder um mal die Sprache des Apostels Paulus zu gebrauchen, zu einem Tempel verbunden sind, liebe Geschwister. Und das darf jetzt wirklich auch mal, was unsere Gemeinde anbetrifft, das darf auch wirklich jetzt mal zu einem bestimmenden Gedanken werden, nicht? Wenn wir ganz allgemein von Gemeinde reden, nicht? Du bist Teil eines Wunders, nicht? Du darfst zu seiner Gemeinde gehören, liebe Geschwister. Der erste wichtige Punkt, nicht? Wenn wir uns die Frage stellen, nicht? Wie stellt sich Gemeinde wirklich dar? Und wir lesen hier zuallererst, die nun sein Wort annahmen. Das zweite, Das Zweite, das ist jetzt, dass in unserem Text da eine Formulierung zweimal auftaucht. Zweimal auftaucht, die man ja sehr leicht überlesen kann. Und zwar heißt es ja einmal, und da komme ich nochmal auf den Vers 41 zu sprechen, und zwar in dem zweiten Teil, da heißt es ja, an dem Tage wurden hinzugetan. Wurden hinzugetan. Und dann gehen wir in den letzten Vers, in den Vers 47, da wird uns das ja sinngemäß nochmal gesagt, dieses Hinzutun, dieses Hinzufügen, aber dann bekommen wir noch zusätzlich die Information, wer das tut. Und da heißt es eben, der Herr aber tat hinzu. Also eine ganz starke Formulierung, die hier der Evangelist Lukas gebraucht. Nicht, ich denke mal auch, das ist sicherlich auch eine Formulierung oder auch ein Gedankengang, ob wir den am Anfang unserer Geburt auch auf dem Schirm hatten. Ich weiß es nicht, liebe Geschwister, ich weiß es nicht. Nicht? Also wir sehen also in der Tat, es gibt also ein Hinzutun, es gibt ein Hinzufügen, es gibt ein Hinzutun, Hinzuaddieren durch den Heiligen Geist, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und man fragt sich natürlich, zu was denn? Es ist ja schon erstaunlich, dass das hier in Apostelgeschichte 2 noch gar nicht so mit einem Organismus verknüpft wird, liebe Geschwister. Auch wenn es da in Vers 47 heißt, am Ende da von Vers 47, da heißt, und der Herr tat täglich hinzu zu der Gemeinde. Jetzt habe ich mich da also schlau gemacht. Und es ist so, dass im Urtext dieser Begriff Gemeinde da gar nicht steht. Gar nicht steht, liebe Geschwister. Und das kann man ja in gewisser Weise ja auch nachvollziehen. Zu was denn hinzugetan oder zu was denn hinzugefügt, liebe Geschwister? Das ist ja im Grunde genommen noch gar nicht richtig da. Es ist ja noch gar nicht richtig sichtbar. Wir befinden uns ja oder wir sind ja erst sozusagen nicht am Geburtstag. Wir sind ja sozusagen erstmal in der Geburtsstunde der Gemeinde, liebe Geschwister. Aber was eben noch viel wichtiger ist, wenn wir von dem Hinzutun, von dem Hinzufügen sprechen, dass jetzt nicht wir das eigentliche Subjekt sind, obwohl Gemeinde, Gemeindeaufbau, Gemeindeentwicklung sicherlich zu allen Zeiten ein Thema war, liebe Geschwister. Aber das eigentliche Subjekt des Hinzufügens, das sind nicht wir, sondern es ist der lebendige Gott, liebe Geschwister. Oder genauer gesagt, sein wirksamer, starker Heiliger Geist. Er allein schafft das Hinzutun zu der Gemeinde. Als das mal jemandem so erklärt wurde oder so gesagt wurde, da fragte er natürlich, und ich kann diese Frage nachvollziehen, da fragte er natürlich, ja, wie hat mich da einfach jemand dazu addiert? Hat man mich denn eigentlich in dem Sinne gefragt? Was würden wir solch einem Menschen heute antworten? Könnt ihr mir vorstellen, dass wir sagen würden, jein. Natürlich hat man dich damals am Anfang gefragt, ob du Christ werden möchtest. Natürlich. Nicht, man wird nicht einfach so plötzlich zum Christen gemacht, ohne dass derjenige etwas dazu tun könnte. Aber gleichzeitig, liebe Geschwister, merke ich, dass ich im Grunde genommen eigentlich nichts dazu konnte. Auch wenn wir früher oftmals gesagt haben, und ich werde das auch so gesagt haben, ich bin zum Glauben gekommen, ich habe mich für Jesus Christus entschieden. Liebe Geschwister, wie käme ich auch heute, ist man natürlich so weit, aber wie kämen wir auch nur dazu, uns irgendwie einzubilden, nicht, dass ich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen bin. Nein, da gibt es in der Tat den lebendigen Gott, der mich einfach aus Gnade, aus Liebe, aus Barmherzigkeit, der mich einfach da hinzugefügt, der mich einfach dazu addiert hat. Nicht, der mich einfach in diesen einzigartigen Organismus da wirklich hineingenommen hat. Und wenn du jetzt Epheser 1 ausschlägst, dann entdeckst du, Mensch, das ist ja schon recht früh passiert. Da gab es ja noch nicht mal die Welt, geschweige mich denn dich. Gab es ja noch gar nicht. Und da hat dann der lebendige Gott schon mal seine Additionsliste da aufgestellt. Und irgendwo auf dieser Liste standest du, stand ich. Das muss man sich mal wirklich so vergegenwärtigen. Und hat dich dann zu seinem Zeitpunkt zu diesem wunderbaren Organismus hinzugefügt. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das mal aus dieser Perspektive sehen, liebe Geschwister, dass wir das mal in dieser Dimension wirklich sehen, wenn wir über Gemeinde nachdenken. Und das läuft ja jetzt schon seit 2000 Jahren, liebe Geschwister. Seit 2000 Jahren. Und können wir auch nur ein ganz klein wenig versuchen, uns zu erahnen, ich denke mal, zahlenmäßig werden wir das gar nicht hinkriegen, aber können wir nur ein ganz klein wenig versuchen zu erahnen, tja, wie lang die göttliche Additionsliste schon ist. Können wir das erahnen, liebe Geschwister? Ein wenig erahnen. Und 2000 Jahre lang addiert schon der lebendige Gott in allen Kulturen, in allen Strömungen, in allen Welten, liebe Geschwister, nicht addiert er Menschen zu seinem Organismus hinzu. Und irgendwann kam diese göttliche Additionsliste auch in das säkularisierte Deutschland. Und irgendwann bist du zu seinem Zeitpunkt an den Glauben, an den Herrn Jesus Christus gekommen und damit auch zu dir, zu seiner Gemeinde. Wunderbar, liebe Geschwister, wenn man das sich mal so vor Augen hält. Und jetzt sitzen hier, ja, ich sag's mal ruhig so, jetzt sitzen hier so ein paar Jesus-Leute aus dieser göttlichen Additionsliste. Und wir sind dankbar und glücklich darüber, dass der Herr das wirklich so getan hat. Wissen aber in diesem Augenblick nicht, was für eine Minderheit von der Minderheit von der Minderheit wir sind. Das, was sich hier momentan als Jesus-Leute versammelt, das kannst du noch nicht mal ja im Promille ausdrücken. Und selbst wenn ich die hinzunehme, die zurzeit mit uns gemeinsam auf dieser Welt nicht den Weg des Herrn Jesus Christus gehen. Selbst dann nicht gegenüber, liebe Geschwister, gegenüber der viel, viel, viel größeren Schar, die schon lange beim lebendigen Gott ist und die da dort nach Hebräer 12 nicht ihren Gottesdienst feiert. Und liebe Geschwister, wir wissen, dort im Himmel, da wird der eigentliche Gottesdienst, der eigentliche Hauptgottesdienst gefeiert. Nicht hier in unserer Gemeinde oder in irgendwelchen anderen Gemeinden. Liebe Geschwister, wir hier sind nur eine kleine Außenstation, nicht von denen der lebendige Gott viele auf dieser Erde hat. Aber wir dürfen uns dankenswerterweise, freundlicherweise, dürfen wir schon mit ihm verbunden sein. Wir dürfen uns sozusagen schon einlinken, nicht in das, was da auf uns einmal zukommen wird, nicht. Und dürfen hier schon beginnen, mit unserem irdischen Gottesdienst ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn zu rühmen. Und wir wissen, in der Ewigkeit wird das einmal ganz anders klingen, wenn da Millionen nicht vor dem Lamm stehen und ihn preisen und ihn rühmen und ihn loben. Aber das ist ja noch nicht alles, liebe Geschwister, was über diese Gemeinde, nicht die der Herr ins Leben gerufen hat, ausgesagt hat. Nicht dieser Gemeinde wird ja eine erstaunliche Perspektive in Aussicht gestellt, liebe Geschwister. Und eine der Perspektiven, die die Bibel immer wieder benutzt, nicht, ist die, dass sie die Gemeinde anspricht vom Alten Testament her. Man kann es nachlesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, als Könige und Priester. Offenbarung 1, Neues Testament, sagt es ja so: Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Also das sind Begriffe, liebe Geschwister, die ganz intensiv zur Gemeinde gehören. Nicht? Und da merken wir plötzlich, dass Gemeinde ja nicht nur so ein Selbstzweck ist, so nach dem Motto, ach, ist wunderbar, alles schön, nett, kuschelig in der Gemeinde, ich bin das Schäfchen und alle kümmern sich um mich und ich bin gerettet und ich werde eines Tages in den Himmel gehen. Ja, okay, das auch, liebe Geschwister. Das auch, aber ich muss auch wissen, dass zu jeder Berufung, zu jeder Zugehörigkeit zu diesem Organismus auch ein Auftrag, eine Aufgabe, eine Beauftragung gehört. Jetzt schon beginnend hier und in Zukunft. Wie die aussehen wird, das werden wir sehen. Wie unsere Aufgaben einmal in der Ewigkeit aussehen werden, das werden wir sehen. Aber das wird der Gemeinde natürlich auch in Aussicht gestellt, liebe Geschwister. Und dazu zählt jetzt auch, dass die Gemeinde als Organismus in der Bibel als Erstlinge bezeichnet wird. Als Erstlinge bezeichnet wird. Ist vielleicht sprachlich für uns ein bisschen fremd, aber so ist es. Und dieser Begriff Erstlinge, der kommt aus dem Opferdenken des Alten Testamentes. kommt aus der Sprache des Erntefestes Israels. Und einige wissen das sicherlich, dazu gehörte eben, dass es am Anfang des Jahres ein Fest gab, wo der Erntebeginn gefeiert wurde und wo die ersten Gaben, die gesammelt, dem Herrn gebracht wurden. Und dieses sogenannte Schawottfest oder auch Wochenfest genannt, ist genau Pfingsten. Ist genau Pfingsten, nicht das Fest, wo es um die erste Abteilung geht. Nicht, und wir sind jetzt schon seit 2000 Jahren in dieser ersten Abteilung. Immer noch, liebe Geschwister. Noch ist kein Ende abzusehen. Und jetzt verstehen wir sicherlich noch viel besser nicht, dass wir in der Tat Teil dieses Wunders sind. Und was können wir da nur machen, liebe Geschwister? Was können wir da noch, nur noch machen? Wir können nur noch Gott danken und uns darüber freuen, nicht, und ihn darüber anbeten, nicht, dass er wirklich nicht ein Projekt in dieser Dimension da wirklich ins Leben gerufen hat, nicht ein Projekt, zu dem du jetzt gehörst. Der zweite wichtige Punkt, dass es der lebendige Gott ist, liebe Geschwister, dass der lebendige Gott ist, der zu der Gemeinde hinzutut, hinzufügt, hinzuaddiert. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, und das ist der letzte Punkt, jetzt kommt natürlich die spannende Frage, wie schafft es der lebendige Gott, nicht dieses Wunder Gemeinde, über 2000 Jahre lang, und wir wissen auch darüber hinaus, bis zu dem Tag, an dem der Herr wiederkommt, aber wie schafft es der lebendige Gott, dieses Wunder Gemeinde über 2000 Jahre am Leben zu erhalten? Versucht mal, eine Firma mit dem gleichen Produkt nicht über einen Zeitraum von 2000 Jahren sinnvoll am Leben zu erhalten. Ich glaube, das wird kaum gelingen. Aber wie schafft es der lebendige Gott? Wie schafft es der lebendige Gott, liebe Geschwister? Ja, und da wir ja momentan so in der Welt, so in einer kriegerischen Phase sind, auch der Herr setzt Geheimwaffen ein. Ja, das sind Waffen, liebe Geschwister, sehr unscheinbar, aber auf der anderen Seite sehr wirkungsvoll, fast, so gut wie unschlagbar. Und jetzt kommen wir zu diesem berühmten Vers 42. Der Vers 42 ist im Grunde genommen die Gründungsformel der Gemeinde. Und wenn es da heißt, sie blieben aber ständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ich drücke das jetzt mal ökonomisch aus. Das ist also das göttliche Firmenkonzept, dass er mit solchen elementaren Produkteigenschaften, nicht wie eben Wort oder die Lehre, Abendmahl, Gebet und Gemeinschaft, sein Produkt Gemeinde wirklich am Leben erhält, wachsen lässt, dass da Frucht daraus erwachsen darf und so weiter. Auf diese Art und Weise macht das der lebendige Gott. Ich weiß nicht, wie viele Gemeinden ihr schon kennengelernt habt, aber manchmal hat man den Eindruck, was tun sich die Gemeinden schwer mit den sogenannten To-Do-Listen? Was tun sich manche Gemeinden schwer? Und der lebendige Gott kommt hier und sagt, was quälst du dich so ab? Nicht den Organismus, die Gemeinde am Laufen lassen. Nicht, das mache ich und ich mache das hier. Ich mache das über mein Wort. Ich mache das über Gemeinschaft. Ich mache das über Abendmahl. Ich mache das über Gebet. Über diese vier Produkteigenschaften mache ich das, halte ich meine Gemeinde am Laufen. Und ich denke, gerade die Reformatoren aus vergangenen Zeiten, ja, die haben das schon richtig erkannt. Die haben nämlich gesagt, dass das, was da in Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht, dass das die sogenannten Signa Ecclesiae sind, also die Zeichen der Gemeinde. Daran kannst du wahrnehmen, wirklich sehen, dass da Gemeinde ist. Und wenn du dir die Frage stellst, was ist wirklich eine echte Gemeinde, die da wirklich in der Nachfolge Jesu Christi steht, dann schau dir diesen Vers 42 an und prüfe anhand des Vers 42, prüfe da anhand dieser Sachen wirklich Gemeinde. Und dann wirst du wissen, ob es sich wirklich um eine geisterfüllte Gemeinde handelt. Und dann wird ja noch erwähnt, hier in welcher Dosis, liebe Geschwister. Nicht? Die blieben also da in der Lehre der Apostel, nicht in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Und da steht beständig. Also kontinuierlich, liebe Geschwister, kontinuierlich, fortlaufend, in einem Prozess über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Und so entstehen, so wachsen, so reifen geisterfüllte Menschen, liebe Geschwister, und damit auch Gemeinde. Und wir lesen ja weiter, dass dieses Zusammensein, das hatte ja damals Auswirkungen. Das lesen wir ja in den nachfolgenden Versen. Nicht, das ging in alle Bereiche des Alltags hinein. Nicht, da beginnen die also da in Jerusalem das wirklich auszuleben. Nicht, da haben sich dann Kontakte entwickelt, auch ohne Smartphone und Internet, liebe Geschwister. Nicht, da wurde gespendet, da wurden Häuser verkauft, Grundstücke verkauft. Nun muss man natürlich sehr vorsichtig sein, wenn man das liest. Also da ist schon viel, viel, viel irre Gedanken sind da aufgetaucht, nicht? Was weiß ich, Urform des Kommunismus und Aufgabe der Familie hin zur Kommune, Hippie-Kultur und was weiß ich nicht alles, liebe Geschwister. Nein, man muss schon diese Verse genau lesen. Das ist ja nicht so, dass die auf einen Schlag haben die alles verkauft, liebe Geschwister. Das steht ja da gar nicht. Was lesen wir denn da? Was lesen wir zum Beispiel in Vers 45, ihre Güter und ihre Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, und jetzt kommt es, je nachdem einer bedürftig war. Und dann lesen wir auch weiter, dass sie täglich in ihren Häusern zusammenkamen. Also hatten die noch ihre Häuser. Kann natürlich sein, dass da manche drunter waren, die mehrere hatten oder die auch mehrere Grundstücke hatten. Aber wir müssen uns das bitteschön nicht so vorstellen, die haben alles verkauft und dann haben die da, ja, wie vorhin schon das sagte, nicht? Also Urform des Kommunismus und Hippie-Kultur und was weiß ich nicht alles, Kommune und so weiter. Nein, nein, liebe Geschwister. Und wie das ja ausgegangen ist, das wissen wir ja, wenn wir Apostelgeschichte 4, 5, 6 lesen, nicht? Ananias, Sapphira, die Geschichte kennen wir ja alle. Aber ich möchte nochmal auf diesen Vers 42 möchte ich noch mal etwas näher eingehen. Und zwar, ich möchte auf ein Detail da etwas näher eingehen. Wenn man diesen Vers 42 liest, dann fällt ja auf, dass der Begriff Gemeinschaft noch mal extra erwähnt wird. Ich meine, es überrascht ja nicht, dass hier von Gebet die Rede ist und vom Wort Gottes. Und wenn wir an die vorösterliche Zeit denken, also an die Zeit, an diese drei Jahre, nicht, da hat Jesus Christus auch schon des Öfteren vom Gebet gesprochen, nicht, und das Wort war ja immer da. Es darf uns auch nicht überraschen und es überrascht auch nicht, dass hier von Abendmahl die Rede ist, denn das war ja auch, wenn wir wiederum an die vorösterliche Zeit denken, es war ja eine Festsetzung von Jesus Christus, nicht, im Haupt der Gemeinde. Nicht, dass er dieses Zeichen für seine Gemeinde haben will. Nicht dieses Zusammensein eben unter Brot und Wein. Und jetzt kann ich doch eigentlich sagen, liebe Geschwister, dass wir im Grunde genommen doch mit und im Wort, dass wir mit und im Abendmahl, liebe Geschwister, dass wir mit und im Gebet doch eigentlich Gemeinschaft haben. Du sitzt doch da im Abendmahl nicht alleine da herum. Und deswegen sprechen wir doch von Gebetsgemeinschaft, Wortgemeinschaft, Mahlgemeinschaft. Also, die ist doch die Frage interessant, warum lässt es der Heilige Geist zu, dass dieser Begriff Gemeinschaft nochmal extra erwähnt wird, liebe Geschwister? Natürlich ist uns klar, dass Gemeinschaft nicht sicherlich zu allen Zeiten ein Thema war und ist und bleiben wird, liebe Geschwister. Und dass das, in unserer Zeit nochmal ja eine ganz besondere Gewichtung hat, dieses Thema. Vor allen Dingen, wenn ich an die letzten 3-4 Jahre zurückdenke. Ja? Ihr wisst, worauf ich anspiele. Und das waren ja sicherlich herausfordernde Zeiten für die Gemeinde. Und wie viele herausfordernde Jahre noch vor uns stehen, vor uns liegen, das weiß keiner von uns. Aber sie werden kommen, liebe Geschwister. Sie werden kommen. Und jetzt merken wir hoffentlich immer deutlicher, Gemeinschaft, das ist ein Schatz. Das ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Ich weiß nicht, ob es uns eigentlich gelingt, so eine richtig klare, deutliche, eingängige Definition von Gemeinschaft hinzubekommen. Also für mich ist das nicht ganz so einfach. Nicht, vielleicht kommen wir so an das Phänomen Gemeinschaft heran, dass wir einmal schauen und fragen, ja, wie hat sie sich denn etabliert? Wie hat sie sich denn geäußert? Wie hat sie sich denn gezeigt? Und da schauen wir natürlich nicht in unsere Zeit hinein, sondern wir blicken mal 2000 Jahre zurück, liebe Geschwister. Nicht, wie war das denn damals? Nicht als im kleinen asiatischen Raum, als im heutigen Griechenland oder im heutigen Italien oder genauer gesagt Süditalien, als da an den verschiedenen Orten Gemeinden gebildet wurden aus Juden und Heidenchristen, nicht und sie zusammenkamen. Nicht, und das zeigte sich ja vor allen Dingen auch darin, liebe Geschwister, dass sie tatsächlich physisch zusammenkommen. Das hört sich jetzt momentan sehr banal an, eigentlich gar nicht erwähnenswert. Aber das war damals nicht so eine leichte Sache, liebe Geschwister. Die hatten damals sicherlich wesentlich stärkere, größere Herausforderungen, als wir hier in unserem Land zurzeit haben. Ich denke jetzt nicht an die verfolgten Christen. Aber wir hier in unserem Land, die hatten da sehr, sehr große Herausforderungen. Ich will ja nur mal, den ein oder andere Herausforderung nennen. Nicht, die hatten zum Beispiel keinen Sonntag, liebe Geschwister. Die hatten zum Beispiel keinen Sonntag. Und die mussten also es irgendwie hinbekommen, sich zu versammeln. Und selbst wenn sie einen Sonntag gehabt hätten, dann hatte es eine große Gruppe, die zu der Gemeinde gehörte, eine große Gruppe eben keinen Sonntag. Denn sozialgeschichtlich wissen wir, dass es damals eine große Anzahl von Menschen gab, die den unteren sozialen Ständen angehörten. Das waren also vornehmlich Sklaven. Und die hatten ihren freien Tag gewerkschaftlich eben nicht gesichert. Also musste die Gemeinde zusehen, wie kriegen wir das hin? Wie bekommen wir das, dass wir physisch wirklich zusammen sind, liebe Geschwister? Und das lief nicht immer reibungslos. Stichwort Abendmahlsfeier in Korinth. Wir wissen doch, wie das da abgelaufen ist. Nicht die Reichen waren frühzeitig da und wenn diejenigen kamen, die arbeiten mussten, noch bis nachmittags arbeiten mussten oder wie lange, nicht, dann war fast alles weg. Und wir wissen doch, wie der Apostel Paulus darauf reagiert hat. Nicht, also das war keineswegs, war das so einfach. Und gelebte Gemeinschaft zeigte sich damals auch darin, dass man sich in einigen Gemeinden, das war jetzt damals nicht in allen Gemeinden so, aber dass man sich in einigen Gemeinden sogar vor Sonnenaufgang traf. Natürlich aus ganz pragmatischen Gründen, weil es eben viele gab, die arbeiten mussten, ganz einfach. Aber die trafen sich vor Sonnenaufgang. Für die war das wichtig, dieses physische, dieses körperliche Zusammensein, liebe Geschwister. Und gelebte Gemeinschaft äußerte sich damals auch so, dass es völlig egal war, welchem sozialen Stand man damals im Römischen Reich angehörte. Die Gemeinden wollten das damals wirklich so, liebe Geschwister, nicht dieses physische Zusammensein bei all den Herausforderungen, die sich ihnen stellte. So, und jetzt schauen wir mal in unsere Zeit hinein. Jetzt blicken wir mal 3-4 Jahre zurück. Oder nehmen diesen Zeitraum der letzten 3-4 Jahre. Da hat es manche gegeben, die gesagt haben, naja, schön und gut Gemeinschaft. Wunderbar, dass es das gibt, dass wir das haben. Aber wenn der Staat jetzt festlegt, dass Gottesdienste nicht mehr stattfinden können, oder sagen wir mal unter hohen, strengen Auflagen, was soll's? Was soll's? Ich habe ja meinen Bildschirm. Es gibt ja Livestream. Und liebe Geschwister, ich kenne heute noch Leute, die hören sich ständig zu Hause ihren Gottesdienst so an. Sitzen gemütlich im Sofa mit ihrer Frau zusammen oder auch mit ihren Kindern bei einer Tasse Kaffee. Ja, liebe Geschwister, das ist es. Doch positiv wirklich zu begreifen, dass das Eigentliche ist, dieses physische Zusammensein, liebe Geschwister, in Wort, in Gebet und im Abendmahl. Nicht, das hat der lebendige Gott so gewollt. Nicht, das ist kein Nebenprodukt. Das ist kein Randthema. Nicht, das möchte der lebendige Gott. Deswegen hat er uns Gemeinschaft geschenkt. Nicht, dass wir uns sehen, dass wir miteinander reden, liebe Geschwister, dass wir uns wahrnehmen, dass wir unter uns einander helfen, dass wir teilen, dass wir zurüsten, dass wir ermutigen, dass wir korrigieren. Ihr könnt die Liste vervollständigen. Nicht? Und wenn wir sie, die Gemeinschaft, nicht haben, wir werden sie in Zukunft schmerzlich vermissen, liebe Geschwister. Wir werden sie schmerzlich vermissen. Aber ich möchte auf eine Gefahr hinweisen. Es kann ja wirklich sein, ich hoffe, dass das bei uns so ist. Ich hoffe, dass es so bei uns ist. Nicht, dass wir das wirklich begriffen haben, dass Gemeinschaft ein Schatz, ein Geschenk des lebendigen Gottes ist und wir wirklich diesen Wunsch, dieses Bestreben haben, Gemeinschaft zu fördern. Und da möchte ich allerdings auf eine Gefahr hinweisen, dass wir immer dabei bedenken, dass wir niemals versuchen, etwas, was geistlichen Ursprung hat, und das ist bei Gemeinde der Fall, bei Gemeinschaft der Fall, ausschließlich mit menschlichen Mitteln zu fördern. Nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde, dass wir da sitzen, legen die Hände in den Schoß und alles fällt vom Himmel. Nein, in einer Gemeinde müssen auch Entscheidungen getroffen werden, aber es ist eben ganz wichtig, dass der lebendige Gott sein Ja dahinter setzen kann. Nicht, aber zu glauben, mit ausschließlich menschlichen Mitteln könnten wir so etwas fördern, ist eine große Gefahr, liebe Geschwister. Nicht, dann rufen wir plötzlich weitere Kreise ins Leben, bestehende Kreise, Arbeitskreise, was weiß ich, werden intensiviert, was weiß ich, die Predigt wird etwas gestrafft, das Liedgut wird etwas reformiert, etwas modernisiert, etwas gestreckt, liebe Geschwister. Nicht? Und dann führen wir noch die eine oder andere Managementmethode ein und in der Hoffnung, dass wir dadurch die Gemeinde etwas anziehender, etwas anspruchsvoller, etwas attraktiver gestalten. Nun, ich bin jetzt kein Fachmann auf diesem Gebiet. Das mag ja für einen Moment wirklich funktionieren. Aber es kann der Zeitpunkt kommen, dass ich merke, ich habe in der Tat auf das falsche Pferd gesetzt. Und liebe Geschwister, besonders gefährlich wird es dann, wenn wir uns untereinander nicht mehr verstehen. Wenn wir uns untereinander nicht mehr verstehen, nicht, dass der eine oder andere sagt, also meine Vorschläge, die werden überhaupt nicht berücksichtigt. Nicht die Zusammensetzung der Kreise habe ich mir auch ganz anders vorgestellt. Ich habe so mehr an Trendy-Gruppen gedacht. Da die Jungen, da die Mittleren, da die ganz Alten, hier die Schwangeren und wie auch immer. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, liebe Geschwister. Ich fühle mich echt in der Tat zurückgesetzt. Ich muss sehen, dass ich eine andere Gemeinde finde, die das besser macht. Liebe Geschwister, noch einmal. Wir können nicht mit ausschließlich menschlichen Methoden etwas fördern, was geistlichen Ursprung hat, wie hier Gemeinschaft. Lasst uns das bitte bedenken. Eine Gemeinschaft an Jesus Christus vorbei. Was ist das? Es ist eine Gemeinschaft, die überwiegend von Emotionen, von Gefühlen geprägt ist. Natürlich, liebe Geschwister, es ist ja wunderbar, es ist ja nett, wenn wir uns sympathisch finden, wenn wir uns gut verstehen. Alles wunderbar, aber das ist nicht das Eigentliche. Was baut uns auf? Was hält uns? Es ist der Blick auf Jesus Christus und sein Wort. Und da beides ja identisch ist, er ist ja das Wort, nicht? Es ist der Blick auf Jesus Christus und sein Wort. Und jetzt gibt er uns das grundlegende Prinzip von Gemeinschaft, gibt er uns jetzt in seinem Wort. 1. Petrus 4, Vers 10. 1. Petrus 4, Vers 10, da heißt es so schlicht und einfach, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und es ist ja hochinteressant, wenn wir jetzt wieder in die Jesuszeit, in diese vorösterliche Zeit hineingehen, besonders in diese 3 Jahre, liebe Geschwister, nicht was Jesus da, was diesen Punkt anbetrifft, da seinen Jüngern wirklich mitgegeben hat. Dass er ihnen das in der Tat wirklich vorgelebt hat, dass er ihnen das gelehrt hat, nicht dieses grundlegende Prinzip von Gemeinschaft, nicht total anders als in der Welt üblich. Matthäus 20, ab Vers 25, da sagt Jesus Christus unmittelbar vor der beginnenden Passionswoche. Da sagt er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, die halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an, nicht ein Prinzip, das bis heute gilt. Aber so soll es nicht unter euch sein. Ach so. Denn wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Aha, da taucht das Wort dienen auf. Und wer der Erste sein will, der soll euer aller Knecht sein. So, und jetzt kommt der Spitzensatz. Jetzt kommt der Spitzensatz. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Lösung für die vielen. Ein völlig neues Leitungsprinzip. Völlig neues Leitungsprinzip. Und gerade Jesus, liebe Geschwister, gerade Jesus, das Haupt der Gemeinschaft, das Haupt der Gemeinde, macht sich also selber zum Modell dafür seine Glieder, für seine Jünger und damit auch für uns, für seine Glieder. Das kannst du jetzt durchspielen, wenn du die Bibel zur Hand nimmst, Fußwaschung. Wir kennen die Geschichte bis ins Detail, wissen auch, wie der Petrus sich da verhalten hat, kennen wir alles. Nicht, oder was Jesus Christus in Matthäus 23 ab Vers 6 sagt, wo es so sinngemäß heißt, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die lieben es, dass sie von den Menschen Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi, Meister oder Lehrer nennen. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Ja, das ist das Prinzip von Gemeinschaft. Nicht herrschen, sondern dienen. Und wenn ich dieses Prinzip Jesu Christi verfolge, ich werde verstören. Ich gehe nicht unter. Ich gehe nicht ein. Werde nicht zerstört, sondern ich werde merken, das ist echtes, das ist wirklich in der Tat wahres Leben. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde, tatsächlich ein Wunder. Tatsächlich ein Wunder. Und die SERG hier in Wuppertal, liebe Geschwister, hier unsere Gemeinde, ist auch ein Wunder. Ist auch ein Wunder des lebendigen Gottes. Und du, der an Jesus Christus glaubt, gehörst zu diesem Wunder und darfst dafür danken. Ja, darfst dafür danken. Du darfst am Wunder beteiligt sein, wie auch immer der lebendige Gott das mit dir macht, indem du ein Puzzleteil bist, was weiß ich, ein Ernteprodukt bist oder indem dich Gott selber in unterschiedlichster Weise mit an der Stärkung, was weiß ich, an dem Aufbau, an der Lebendigkeit, am Wachstum der Gemeinde beteiligt. Und liebe Geschwister, so wie wir angefangen sind, so möchte ich auch enden mit diesem Satz: Preis den Herrn, der niemals ruht, der auch heute noch Wunder tut. Und liebe Geschwister, wir sitzen mittendrin. Wir sitzen mittendrin. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, du als das Haupt der Gemeinde, ja, wo sollen wir anfangen? Jeder für sich, der an dich glauben darf, der dich in sein Leben aufgenommen hat, der darf es dir jetzt zuallererst sagen: Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass ich zu deiner Gemeinde, zu dir gehören darf. Ja, Herr Jesus Christus, du hast dafür alle Voraussetzungen geschaffen. Du bist Mensch geworden, du gingst ans Kreuz, du bist auferstanden, du hast den Heiligen Geist gesandt und jetzt gibt es in der Tat Gemeinde, den Leib mit dir als Haupt und wir gehören dazu. Dir sei aller Lob, Preis, Ehre und Dank. Und nun möchten wir dich herzlich bitten, dass auch in unserem Leben, auch in unserer Gemeinde, ja, hier, Wort, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet, diese lebensstärkenden Maßnahmen Gottes wirklich in uns wachsen, reifen und Frucht bringen. Ja, und wir möchten dich auch bitten, dass auch unsere Gemeinde ein Stück Salz, ein Stück Licht, ein Stück Heimat, ein Stück Ort sein darf, an dem man dir begegnet und dich finden kann. Ja, und wir dürfen dir auch an diesem Tage einmal ganz konkret auch die Ehre geben, ja, auch über die reiche Geschichte dieser Gemeinde hier. Und danke für alles, was du geschenkt und was du gegeben hast. Und wir bitten dich, höre nicht auf, hinzuzufügen. Gebrauche uns dazu, wie auch immer du das machst. Bewahre uns auf deinem Weg, bis wir wirklich sichtbarer Teil deiner ganz großen Gemeinde sein dürfen. Und darüber beten wir dich an. Amen.